Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warten auf die Freilassung der israelischen Geiseln. Was erwartet den Nahen Osten in der Zukunft? Wovon erzählt Jan Dündar in seinem neuen Buch? Und worüber können sich Kulturschaffende in Irland bald freuen? Themen dieser Stunde. Die israelische Regierung sagt, alles sei vorbereitet, um die beim Massaker der Hamas am 7. Oktober vor 2 Jahren entführten Geiseln nach Hause zu bringen. Derweil sind seit Beginn der Waffenruhe am Freitag an die 300.000 Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen in den völlig zerstörten Norden ihrer Heimat zurückgekehrt. Bevor US-Präsident Trump in Israel eintrifft, ist Hanno Löwy am Telefon. Er ist Gründungsdirektor des Fritz-Bauer-Instituts zur Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt und leitet seit 20 Jahren das Jüdische Museum Hohenems in Österreich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn alle 20 Überlebenden die Hamas-Hölle endlich verlassen haben, ist das dann nicht nur das Ende einer grausamen Zeit, sondern auch eine neue Ära im Nahen Osten?
Also mit so ganz großen Worten muss man vorsichtig sein. Es ist auf jeden Fall ein guter Tag, wenn nach 2 Jahren dieser Hölle tatsächlich die Waffen schweigen, die Geiseln freikommen, die Familien der Geiseln ihre Verwandten wiederbekommen und das Töten im Gazastreifen aufhört. Wie lange das hält, das hängt von Dingen ab, die wir heute noch gar nicht so absehen können und die vermutlich auch die zauberischen Fähigkeiten von Donald Trump alleine deutlich übersteigen.
Bevor wir auf Donald Trump zu sprechen kommen, welche Dinge gilt es denn aus Ihrer Sicht jetzt genau im Blick zu behalten?
Der Krieg und die Vernichtung in Gaza und das Leiden der Geiseln hat 2 Jahre lang überschattet, was jeden Tag in der Westbank passiert. Und eine Lösung dafür zu finden und tatsächlich die Bedingung dafür zu schaffen, dass die Palästinenser eine Form von Souveränität finden können oder jedenfalls ein gleichberechtigtes Leben im Nahen Osten finden können zwischen dem Meer und dem Jordan, das ist das eigentlich viel schwieriger zu lösende Thema. Dort findet sozusagen täglich eine Landnahme statt und eine sozusagen schleichende ethnische Säuberung, die natürlich die Möglichkeiten von dem, was man Zwei-Staaten-Lösung nennt, schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich untergräbt und letztlich nur noch die Möglichkeit offen lässt, wenn das so weitergehen würde, dass es irgendwann mal einen Staat gibt, in dem die Menschen, die dort leben, Palästinenser und jüdische Israelis, gleichberechtigt miteinander zusammenleben müssten. Oder man schafft es doch noch, den gordischen Knoten zu zerschlagen und zu irgendeiner Art von föderaler Lösung zu kommen zwischen 2 souveränen politischen Gemeinwesen, die aber ohne einander nicht existieren können.
Sagen Sie das vor dem Hintergrund, dass der Kurs der Regierungskoalition von Benjamin Netanyahu das alles nicht wahrscheinlich macht?
Also mit Wahrscheinlichkeiten im Nahen Osten zu operieren, ist sowieso schwierig. In den letzten Jahrzehnten sind vor allem Dinge passiert, die so schlimm waren, dass man sie sich vorher nicht vorstellen konnte. Vielleicht geschehen irgendwann auch einmal gute Dinge, die man sich vorher nicht vorstellen kann. Das, was sozusagen die Chance dieses Tages ausmacht, ist, dass es die Notwendigkeit schafft, wenn man das jetzt ernst nimmt, was in diesem ominösen Punkteplan von Trump drinstehen soll. Wenn man das ernst nimmt, nämlich dass der Gazastreifen und damit eben auch das Leben der Palästinenser dort wieder aufgebaut und eine Chance bekommen soll, dann geht das nur mit Kooperation oder es geht eben nicht. Dann war das sozusagen nur ein kurzes Innehalten in der Hölle. Aber wenn man Kooperation im Gazastreifen will, dann geht das nur, wenn man auch Kooperation in der Westbank will. Das würde bedeuten, dass tatsächlich die israelische Politik, aber auch die Politik der PA in der Westbank und der palästinensischen politischen Bewegung einen Schalter umlegen müsste, weg von dieser Idee, davon zu träumen, dass die anderen einfach irgendwann verschwunden sind und dass man ein exklusives Recht auf Souveränität im Nahen Osten haben würde. Das ist das Problem, dass im Moment beide Seiten und auch diejenigen, die sich mit beiden Seiten öffentlich solidarisieren, sei es vor Ort oder vor allem in Europa oder in den USA, oder anderswo in der Welt, dass eigentlich alle immer so tun, als ob die Lösung darin bestehen würde, dass eine Seite Recht hat und auch das alleinige und vorrangige Recht auf Souveränität dort hat. Das muss man ändern. Und dafür gibt es jetzt zumindest den Hauch einer Chance.
Die PA, also die palästinensische Autonomiebehörde unter Mahmoud Abbas, wie viel Veränderung braucht es auf der Seite der Palästinenser, um den Weg gehen zu können, den Sie da ganz vorsichtig, aber mit einer gewissen Vehemenz skizziert haben?
Gut, also Mahmoud Abbas wird irgendwann abtreten. Der ist einfach ein sehr alter Mann. Das Problem ist ja, dass mit dem Argument der Zwei-Staaten-Lösung man jahrelang in eine völlig korrupte politische Führung investiert hat, weil man sozusagen nichts Besseres vorgefunden hat. Es gibt mittlerweile tatsächlich unter der Decke sehr viele Palästinenser, die eine andere Politik sich wünschen. Und wenn im Gaza tatsächlich jetzt eine andere Entwicklung als die der sozusagen erträumten ethnischen Säuberung und Verdrängung und Vertreibung Platz finden würde, nämlich ein gemeinsam bewerkstelligter Wiederaufbau, dann würden tatsächlich auch in der Westbank andere politische Kräfte bei den Palästinensern an Boden gewinnen. Es ist eine schwache Hoffnung, weil ich auch noch nicht sehe, wie diese Kooperation im Gazastreifen wirklich Realität werden könnte, weil dazu bräuchte es vermutlich wirklich eine andere israelische Regierung und eine andere israelische Politik. Die Hoffnung ist schwach, aber aufgeben darf man sie nicht.
Sie haben eben relativ spöttisch Trump einen Zauberer genannt. Der will ja den Gazastreifen zu seiner Chefsache machen. Wir wissen inzwischen, glaube ich, auch, das Feingesponnene, das Komplexe ist seine Sache nicht. Was also muss man schlimmstenfalls erwarten oder vielleicht auch eigentlich nur realistischerweise?
Also ich meine, aus seinem zwischendurch mal geäußerten Traum, aus dem Gazastreifen eine Riviera für reiche Leute zu machen, wird so nichts werden, selbst wenn er natürlich auf die Arabischen Emirate und die Scheichs am Golf blickt. Trump zeichnet vor allem eins aus, nämlich dass Außenpolitik eigentlich für ihn überhaupt nicht wichtig ist. Trumps eigentliches Interesse ist ein Krieg im eigenen Land gegen alles das, was seiner Politik dort im Wege steht. Und wir wissen, dass er nicht zimperlich ist. Er wird die Lust daran, sich mit Feinheiten des Wiederaufbaus von Gaza zu beschäftigen, sehr schnell verlieren. Das große Problem ist eben, dass, was den Gazastreifen angeht, es tatsächlich möglich war und das Schlimme ist, wenn man so will, das wäre auch vor einem halben Jahr schon möglich gewesen und wir hätten deutlich weniger Tote erleben müssen. Der harte Kern von Trumps Wählerbasis, die evangelikalen White Supremacy Faschisten in den USA, die haben am Gazastreifen eigentlich kein großes Interesse.
Aber am Westjordanland.
Aber sie haben ein großes Interesse am Westjordanland. Es war im Prinzip möglich, mit tatsächlich auch großem Druck auf Netanyahu. Und ich glaube, dass die Unterredung dieser beiden Herren für Netanyahu nicht so lustig war. Es war möglich, mit Druck auf Netanyahu da mit einem Machtwort in Anführungsstrichen ein Ende des Tötens irgendwie zu erzwingen. Aber in der Westbank und erst recht, wenn es um Jerusalem geht, wird Trump sich hüten, sich mit den evangelikalen Apokalyptikern in seinen Reihen, und es sind ja nicht irgendwelche Leute, sondern unter anderem sein Außenminister, das wird er vermeiden, sich mit denen anzulegen. Das ist etwas, wo es, glaube ich, vielleicht mal die Europäer brauchen wird. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Trump jetzt dieses Machtwort gesprochen hat, wächst ja auch nicht nur auf seinem eigenen Mist. Man könnte mit demselben Grund behaupten, dass die weltweiten Proteste dazu geführt haben, dass jetzt eine Druckkulisse aufgebaut wird. Die Realität ist, es leben 16, 17 Millionen Menschen zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan. Die einzige reelle Möglichkeit, dass sie das irgendwann einmal in Frieden und in produktivem Miteinander tun, ist, irgendwann zu akzeptieren, dass sie auch in 100 Jahren noch da sein werden. Und dass sie gleichberechtigt miteinander zusammenleben müssen, in einem Staat, in zwei Staaten, in einem föderalen Gemeinwesen. Wenn man erst einmal akzeptiert hat, dass alle das Recht haben, dort zu leben, dann könnte man über die politischen Lösungen dafür anders reden als jetzt, wo sozusagen alles Parolen sind, die eigentlich immer nur dazu dienen sollen, die andere Seite zu delegitimieren und ins Unrecht zu setzen.
Sagt Hanno Löwy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems. Ich danke Ihnen schön und wünsche Ihnen noch einen sehr guten Abend.
Dankeschön.
die Vereinigten Staaten unter Donald Trump auch für staatlich unterstützte Kulturinstitutionen, bedeutet das, wer nicht meiner Meinung ist, dem drehe ich den Geldhahn zu. Das ehrwürdige Massachusetts Institute of Technology wehrt sich als erste amerikanische Universität und beharrt auf Meinungsfreiheit. Auch das Museum of Modern Art in New York zeigt mit zwei neuen Ausstellungen seine Stacheln. Andreas Roberts über die Haltung im MoMA-Ableger PS1.
Grönland, karge Berge, inmitten der endlosen Weite, Rentiere und Eisbären, menschenleer und schön in seiner Klarheit. Die romantische Idee, dass ein Land leer und unbewohnt ist und nur darauf wartet, von Pionieren bewohnbar und zum Blühen gebracht zu werden, ist ein immerwährendes Leitmotiv kolonialer Träume. Inuttek Stork-Fotografien zeigen dagegen ein anderes Grönland, in dem Menschen leben, sich verlieben und ihren Alltag leben.
You can call me Inu.
Du darfst mich Inu nennen, sagt er grinsend zu mir, als ich Probleme mit der Aussprache habe.
Ich habe mit der Fotografie angefangen, als mich ein Freund mit 18 oder 19 überredete, seine Kamera zu kaufen. Dann habe ich meinen Vater überredet, sie zu kaufen.
Eine seitlich fotografierte Fassade eines aus grauem Beton gefertigten Häuserblock. Alles wirkt so kalt, als könne man die Temperatur spüren. Auf der Wand steht Block 7, ein Hinweis, dass das Haus aus dänischer Hand stammt.
Ich bin mit diesen Gebäuden aufgewachsen. Ich habe selbst in einem dieser Gebäude gewohnt. Und als Kind war das für mich das Beste, denn diese Gebäude sind voller Leben.
Das Bild daneben zeigt eine Bucht mit einem Berg dahinter. Im Vordergrund 5 weggeworfene Bierflaschen. 2 helle Lichtflecken in der Landschaft verraten, dass wir aus einem Raum herausschauen. Die Lichter, die sich spiegelnden Lampen. Das könnte der Blick aus dem Gebäude sein.
That might be the view from the building.
Inuttek Stork hat kein Interesse, als politischer Künstler gesehen zu werden. Und dennoch handeln seine Bilder von einer Welt zwischen Klimakrise, politischer Unabhängigkeit und neuen Ansprüchen der Weltmächte.
Wenn ich mich mit Kunst beschäftige, bin ich normalerweise nicht politisch. Meine Kunst ist die alltägliche Fotografie. Ich möchte, dass das auch so bleibt. In Grönland wird am meisten über unsere Geschichte diskutiert. Und ich bin Teil dieser Diskussion.
Ganz anders die Kunst von Reginald Davis aus Los Angeles, die in den unteren Stockwerken des Piers One zu sehen ist. Laut, schrill, konfrontativ und innovativ. Eines der zentralen Installationen ist die stilisierte Version ihres eigenen Jugendschlafzimmers. Ein Raum, ganz in Rosa, mit Titelbildern von Magazincovern und auf einer Wäscheleine aufgereihte Fotografien der schwarzen Bürgerrechtsikone Angela Davis, die Reginald Davis eigenes Pseudonym inspiriert hat. In einem sich drehenden Kinderbett liegt ein großer, mit Tüll umhüllter Phallus. Die Wanderausstellung aus Stockholm war gerade in Berlin zu sehen, nun wird sie in den USA gezeigt. Kurator Henrik Volkerts.
Berlin war ein Homecoming, New York ist ein anderes Homecoming.
Berlin war eine Heimkehr. New York ist eine weitere Heimkehr. Das liegt daran, dass Davis Amerikanerin ist. Es gibt diese Art von Los Angeles-Geschichte und diese Art von Berlin-Geschichte.
Und es gibt New York-Momente, zum Beispiel ein Video mit einer Lesung aus einer Buchhandlung im Village der 1980er Jahre. Wenn es nach dem Willen der Trump-Regierung ginge, würde Reginald Davis bereits jetzt als Terroristin eingestuft, weil sie aus ihrer Sicht die Politik propagiert, die aus konservativen Jugendlichen potenzielle Gewalttätige macht, die, in der Logik der MAGA-Bewegung, dann Helden wie Charlie Kirk ermorden.
Miss Davis's life and work is a story.
Leben und Werk von Davis sind eine Geschichte des Überlebens unter sehr schwierigen Umständen, sei es in den 1980ern oder 1990er Jahren oder heute, wo die Rechte von queeren Menschen erneut unter Beschuss stehen. Aber ihre Geschichte ist auch eine der Freude und Lebhaftigkeit und des Überlebens, durch Humor und durch eine Kunst, die Menschen dazu einlädt, über Dinge zu sprechen. Sie schreibt ihnen nicht vor, wie sie denken sollen, sondern dass sie denken sollen.
It is a practice that invites you to think.
Und das ist gefährlich. Dass die Ausstellung überhaupt stattfindet, stand für das PS One allerdings nie in Frage, sagt Kurator Henrik Volkerts. Das würde auch nicht zu New York und dem selbstbewussten Widerstand seiner Museen passen. Die Ausstellung sei deshalb auch eine Anleitung zum Widerstand.
Die Zukunft ist für viele schwer vorstellbar, besonders für junge Menschen. Was sie in dieser Ausstellung finden können, sind Werkzeuge und Strategien für Widerstand und Überleben. Der Schlüssel zu all dem, sei es der Kampf gegen autoritäre Tendenzen, sei es Faschismus, liegt im Aufbau einer eigenen Community.
Die Arbeiten von Vaginal Davis und den Nutek Stork stehen für Welten, die gerade massiv in Frage gestellt werden. Und ihr Rezept ist dasselbe. Mache Kunst mit dem, was du vorfindest, sei kritisch, bilde Gemeinschaften und verliere den Humor nicht. In Nutek übrigens könnte sich Vaginal Davis auch gut in Grönland vorstellen. Gehört das Land doch, was Selbstbestimmungsrechte von Trans- und Homosexuellen angeht, zu einem der fortschrittlichsten der Welt.
Bis Ende Februar bzw. Anfang März die beiden neuen Ausstellungen im MoMA Pier 1 in New York. Der türkische Journalist Can Dündar, von Präsident Erdogan strafrechtlich verfolgt, lebt er seit fast 10 Jahren in Deutschland und ist als von der Türkei gesuchter Terrorist und Staatsfeind auch bei uns im Exil nicht hundertprozentig sicher. Im Maxim Gorki Theater in Berlin ist heute sein neues Buch vorgestellt worden. Es heißt »Ich traf meinen Mörder«.
Man gab mir den Auftrag, sie zu töten. Ich bin bereit, alles zu sagen, was ich weiß. Diese haarsträubenden Zeilen standen in einem Brief, der mich Ende 2020 über einen Bekannten erreichte. Die Worte standen in leserlicher Handschrift auf liniertem Papier. Sie stammten von einem türkischen Häftling, Serkan Kurtuluş. Eine Situation wie in einem Thriller, nicht wahr?
Nein, was da aus dem Buch vorgelesen wurde, ist kein Thriller, auch wenn es um das Netz von Politik, Geheimdiensten, organisierter Kriminalität und Terror geht. Meine Kollegin Luise Sammann war bei der Buchpremiere. Klingt nach hartem Tobak.
Ja, das war auf jeden Fall so. Aber das Ganze wurde so ein bisschen aufgelockert durch die Schauspielerin Sezede Tersian, die einzelne Passagen aus dem Buch vorgelesen hat. Vor allem aber auch durch ein Gespräch zwischen Can Dündar und dem deutschen Journalisten Klaus Kleber, lange Gesicht des Heute-Journals, der ein enger Freund Can Dündars ist. Die beiden haben sich also unterhalten und haben auch in so einem freundschaftlichen Tonfall miteinander gesprochen, sodass es ja locker und zwischendurch sogar auch wirklich fast humorvoll zuging.
Dündar arbeitet ja weiter als Journalist, wenn auch aus Deutschland. Was er in diesem Buch beschreibt, alles bare Münze?
Can Dündar ist ja einer der bekanntesten Journalisten der Türkei. Dieses Buch wirkt schon sehr gut recherchiert und es geht ja viel um seine eigene Geschichte. Also er hat im Jahr 2015 als Chefredakteur der Tageszeitung Cumhuriyet in Istanbul einen Artikel veröffentlicht, in dem er Waffenlieferungen der Türkei an den IS und andere Extremistengruppen in Syrien aufdeckt. Dafür wurden er und andere dann verhaftet, später wegen Geheimnisverrats und Spionage angeklagt und auch verurteilt. Und er hat es aber nach einigen Monaten U-Haft geschafft zu fliehen und ist so eben nach Deutschland gekommen. Und hier hat er jetzt eben diesen Brief von einem Mann erreicht, der ihn töten sollte, so sagt der es selbst. Can Dündar hat ihn dann im Gefängnis besucht, hat dabei nicht nur viel über seinen eigenen Fall erfahren, sondern auch über diese Waffenlieferungen von damals, über die er berichtet hatte und die aber ein viel größeres Ausmaß wohl hatten, als er es selbst wusste und eben zu einem internationalen Netzwerk führen, das er hier aufdeckt. Wenn da jetzt heute trotz all dem auch so ein bisschen gelacht wurde, also obwohl das eben wirklich eigentlich kein lustiges Thema ist, dann war das natürlich auch so ein bisschen Galgenhumor, weil es schon irgendwie auch absurd ist, dass der Journalist da plötzlich mit seinem potenziellen Mörder und irgendwelchen Mafia-Bossen, die in seinem Buch auch vorkommen, jetzt auf einer Seite steht, weil die nämlich inzwischen selbst mit Erdogan gebrochen haben und deswegen auch mit ihm sprechen. Einer von denen hat ihm damals öffentlich angekündigt, er würde in seinem Blut baden und sagt dann aber später zu ihm, ja, das wäre nicht so gemeint gewesen, so waren damals eben die Zeiten. Also das ist das, was ich so ein bisschen mit Galgenhumor umschreiben würde. Insofern bare Münze, man kann das in dem Moment, in dem man das liest, natürlich nicht alles nachprüfen, aber es ist doch sehr, sehr dicht und mit vielen, vielen direkten Zeugenaussagen von Menschen, die da direkt involviert waren. Also man nimmt es dem Autor auf jeden Fall ab.
Denn da ist in Abwesenheit zu 27,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Auch wenn es an diesem Abend einigen Galgenhumor gegeben haben muss, frage ich mich doch, fürchtet Dündar nicht die Konsequenzen dieses Buchs?
Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mich auch schon beim Lesen gefragt habe und dann auch heute Abend oder heute Nachmittag bei der Veranstaltung, wo auch LKA-Beamte zugegen waren, die ganze Zeit ihn beschützt haben, das Publikum abgescannt haben. Ich habe ihn dann auch selbst danach gefragt, ob er sich nicht fürchtet.
Yani evet, bir süre sonra korku ya hayatınızın bir parçası oluyor. Biraz normalleşiyor açıkçası yani bununla yaşayamazsınız.
Nach einer Weile wird die Angst ein Bestandteil deines Lebens, sagt er. Man kann sich ihr nicht ständig hingeben. Aber ja, ich bin mir des Risikos weiter bewusst. Denn die Mafia-Gruppen, die Geheimdienstler und Politiker, um die es hier geht, sind keine, von denen man Gutes erwarten kann. Insofern muss ich immer auf alles gefasst sein.
İyi niyetli bir şey bekleyemezsiniz. Onun için her şeye hazır olmak lazım.
Dass er trotzdem weiterhin seine Stimme erhebt, dass er sich nicht zum Schweigen bringen lässt, das liegt an seinem journalistischen Selbstverständnis. Daran, dass er es als seine Pflicht sieht, so sagt er es auch, weiter laut zu sein, weiter darüber zu informieren, was in seiner Heimat passiert. Erst recht, weil es dort eben eigentlich gar nicht mehr möglich ist, für Journalisten so frei zu sprechen, wie er das hier aus dem Exil tun kann.
Viele hier in Deutschland kennen Dündars Namen, sie wissen, wofür er steht. Aber was für ein Mensch ist er eigentlich, der, wir haben es gehört, so zurückgenommen spricht?
Ja, Klaus Kleber hat ihn heute als eine Mischung aus Giovanni Di Lorenzo, dem Chefredakteur der Zeit, und Ulrich Wickert, dem langjährigen Moderator der Tagesthemen, charakterisiert. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also er ist auf der einen Seite ein bekannter, wirklich sehr bekannter Journalist in der Türkei, so ein Anchorman irgendwie auch. Und er steht auch durchaus gerne im Rampenlicht, das schon. Er ist so im persönlichen Umgang sehr zurückhaltend, aber er genießt diese Rolle. Das merkt man, das hat man auch heute gemerkt bei der Veranstaltung, und das war auch schon in der Türkei so, wo ich ihn öfter erlebt habe. Da ist es gerade auch nach meiner Erfahrung so, dass sowieso die Persönlichkeit einzelner Journalistinnen und Journalisten sehr viel wichtiger ist als hier vielleicht. Also manchmal wichtiger als das Thema selbst. Und das liegt Dündar auf jeden Fall. Auch in seinem Buch geht es viel um seine eigene Person. Das ist auch manchmal so ein bisschen eine Heldengeschichte. Aber vielleicht ist das auch gerade hier im deutschen Exil wichtig, um dieses Thema Türkei und die Türkei-Politik überhaupt für Menschen zugänglich zu machen. Also dass er das so an seine Person koppelt, macht, glaube ich, da durchaus Sinn.
Ist das ein Buch, um verstehen zu lernen, wie die Türkei tickt, oder muss man das bereits wissen, um es richtig verstehen zu können?
Also man muss keine Türkei-Expertin sein, um das zu verstehen. Das war auch das Besondere heute bei dieser Vorstellung, dass man dem folgen konnte, dass man das spannend fand, diese mafiösen Strukturen hinter diesen Waffenlieferungen, all das, das hat einen unheimlichen Sog, egal ob man jetzt Türkei-Expertin ist. Die Grundbotschaft, nämlich was passiert, wenn korrupte Politiker den Staat eigentlich praktisch aushöhlen und kriminalisieren, die kommt wirklich auch so an, und das war auch die Reaktion im Publikum am Ende, die ich so wahrgenommen habe.
Ich fand es unglaublich beeindruckend, wie jemand wirklich für die Wahrheit dann eben halt auch aufsteht, auch dann, wenn es gefährlich wird, gerade dann, wenn es gefährlich wird.
Es ist sehr unterhaltsam zu lesen, obwohl das Thema ja so ernst ist, und in einer journalistischen Art und Weise gefällt mir sehr gut. Ich empfehle es jedem.
Ich finde, ich hatte jetzt schon sehr viele Aha-Momente in die Komplexität dieser Vernetzung, dieser weltweiten Vernetzung. Es betrifft uns ja alle jeden Tag immer mehr. Es ist irgendwie wichtig, das sich klarzumachen.
Ja, und dafür braucht es eben auch die Pressefreiheit. Das ist, glaube ich, heute sehr deutlich geworden bei dieser Veranstaltung.
Luise Sammann über die Buchpremiere von Can Dündars Ich traf meinen Mörder, heute im Berliner Maxim-Gorki-Theater. 96 Jahre ist Yavoy Kusama, und seit über einem halben Jahrhundert ist eine psychiatrische Einrichtung ihr Zuhause. Als junge Frau in Japan war sie mutig, als erwachsene Künstlerin hatte sie die Kraft, ihr Innerstes nach außen zu kehren und sich damit einen wichtigen Platz in der internationalen Kunstszene zu erobern. Gerade jetzt sind die Arbeiten der Japanerin, die auf Fotos immer knallige Kleidung und eine bunte Pagenkopfperücke trägt, wieder sehr gefragt. Deshalb war Rudolf Schmitz für uns in der Schweizer Fondation Bayerle.
Da sind sie wieder, die Markenzeichen von Yayoi Kusama. Riesige, aufblasbare Skulpturen, übersät mit gelben Punkten auf schwarzem Grund, gewunden wie Schlangen, wie Lianen, wie Urwaldbäume. Auch der Boden des Souterrain-Ausstellungsraums eine einzige schwarz-gelbe Punktlandschaft. Das alles macht schwindelig und lässt die Orientierung verlieren. Aber der Höhepunkt der visuellen Orgie kommt noch. Kuratorin Mona Mekuar.
Wir werden sehr klein und haben das Gefühl von Alice in Wonderland. Um uns herum ein monumentaler künstlicher Dschungel. Und dann lädt sie uns noch ein in den unendlichen Spiegelsaal, wo diese Skulpturen und wir selbst uns endlos wiederholen. Wir werden zu einem dieser Punkte.
Und darum geht es, Yayoi Kusama in ihren immersiven Arbeiten Betrachter und Betrachterinnen in ihre magische Welt hineinzuziehen und sie die Selbstauflösung erleben zu lassen, von der sie immer wieder gesprochen und die sie wohl auch lebenslang gespürt hat, um sie schließlich zur Stärke zu machen. Und der Bann aus Punkten und Maschen hüllte mich in einen magischen Schleier von unsichtbarer, geheimnisvoller Macht, schreibt sie in ihrer 2002 publizierten Autobiografie über diesen Abwehrzauber. Kein Zweifel, die Schau in der Fondation Bayerle ist ungeheuer aufwendig, aber wie so oft an diesem Ort präzise aufwendig und notwendig aufwendig, um zu verstehen, was es mit dieser Künstlerin auf sich hat. Direktor Sam Keller.
Eine junge Frau in der Provinz in Japan, Kriegskind, die Halluzinationen und Visionen hat, dass Pflanzen und Tiere mit ihr kommunizieren, welchen weiten Weg sie gegangen ist und wie sie eigentlich aus etwas, was sie enorm eingeschränkt hat, nämlich mit anderen zu kommunizieren, schwierig war für sie, dass sie über die Kunst das eben konnte und da nicht nur mit wenigen Leuten, sie kommuniziert mit 100.000, mit Millionen Menschen.
Und wer sich vielleicht fragt, wie lässt sich aus endlosen visuellen Schleifen eine aufschlussreiche und berührende Ausstellung machen, erlebt in der chronologisch gestalteten Schau den nicht vermuteten Reichtum dieses künstlerischen Werks. Zunächst vorwiegend malerisch in Öl, mit Tusche, Pastellkreide als Gouache. Die junge Künstlerin, deren Eltern eine Samengärtnerei führten, hat einen mikroskopischen Blick, scheint in die Zellstrukturen von Pflanzen einzutauchen, entwickelt kleinteilige Netzwerke, die auf späteren Leinwänden zu meterlangen monochromen Strukturen wuchern. Ende der 60er Jahre geht die 28-Jährige in die USA, ist im Austausch mit den abstrakten Expressionisten, mit den Minimalisten, den Pop-Art-Künstlern, organisiert Happenings. Ein Film in der Ausstellung zeigt, wie sie nackte junge Männer und Frauen mit Punkten bemalt, unter anderem als Protest gegen den Vietnamkrieg. In New York entstehen dann auch die weichen Skulpturen, die sie berühmt machen. Sie näht phallusartige Formen, stopft sie aus, überzieht damit Sessel, Kleidung, lässt sie, wie man im entsprechenden Skulpturenraum erleben kann, aus Stöckelschuhen wachsen. Und sie gründet ein Modelabel. Kuratorin Mona Mekuar.
Doing fashion with the same pattern, the net pattern and the dots.
Und aus diesen Netzstrukturen, Punkten und durchlöcherten Stoffen hat sie Mode gemacht, was damals ziemlich provokativ war. Sie wollte das ins Alltagsleben bringen. Wer ein solches Kleidungsstück trug, wurde Teil ihrer biomorphen kosmischen Welt.
Then you become part of her own biomorphic cosmic world.
1973 von der New Yorker Hack und tiefen psychischen Krisen erschöpft, kehrt Yayoi Kusama nach Japan zurück, weist sich 1977 in die offene Psychiatrie ein, in der sie noch heute lebt. So viel wäre noch zu sagen, besonders über ihr Alterswerk »Jeden Tag bete ich um Liebe«, sehr farbige, sehr freie, ornamental organisierte Bilder. Warum diese Ausstellung den Rang eines wirklich elementaren Erlebnisses hat? Der Direktor der Fondation Bayerle hat da wohl die richtige Vermutung.
Ich glaube, es ist wie bei Van Gogh oder Frida Kahlo, dass die Menschen spüren, das ist echt aus Fleisch und Blut, aus Leben, aus Leiden, aus Schmerzen entstanden. Und ich glaube, sie lieben es, dass sie Teil davon werden.
Yayoi Kusama, die große Werkschau ist bis zum 25. Januar in der Fondation Bayerle in Rhin bei Basel zu sehen. Von März bis August wandert sie nach Köln, diese Ausstellung, und im September nach Amsterdam. Künstlerinnen und Künstler mit bis zu 26.000 Euro finanziell abgesichert, jedes Jahr bis in die Rente. Das bietet der norwegische Staat nach eingehender Prüfung an und schafft damit Energie und Raum für die Kunst. Davon kann man in anderen Ländern nur träumen, aber es gibt trotzdem eine Ausnahme, Irland. Dort begann vor knapp 3 Jahren ein Pilotprojekt, das 2.000 Kulturschaffende wöchentlich mit 325 Euro unterstützte. Nadja Feldkircher arbeitet im irischen Kulturministerium für diese Regierungsinitiative und leitet dafür die Forschungsabteilung. Schönen guten Abend, Frau Feldkircher.
Guten Abend.
Wie ist der aktuelle Stand bei diesem Projekt?
Also die Regierung hat letzte Woche entschieden, dass das Projekt weitergeführt wird. Wir freuen uns sehr. Wir haben 3 Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet und wir haben ganz viele schöne Ergebnisse gesehen. Wie das aussehen wird, wissen wir noch nicht genau, aber die Arbeit fängt jetzt an.
Was haben Sie Schönes erfahren, während diese Studie lief, die ja offiziell erst im Februar nächsten Jahres abgeschlossen ist?
Also das Wichtigste für uns ist, dass die Menschen, die dieses Grundeinkommen bekommen, unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben, was ihr Leben angeht. Zum Beispiel arbeiten sie viel mehr in der Kunstbereich als vorher. Sie arbeiten weniger im Nebenjob. Das war uns sehr wichtig. Was wir auch finden, ist, dass ihr Wohlbefinden jetzt viel besser ist als früher. Sie sind mit ihrem Leben einfach mehr zufrieden. Und hier sagen ganz oft die Leute, naja, das ist ja natürlich, weil wenn man Geld umsonst bekommt, dann ist man natürlich glücklicher. Aber so einfach ist es nicht. Wir sehen zum Beispiel Menschen, die die Möglichkeit jetzt haben, eine Therapie anzufangen, wenn es ihnen mental nicht so gut angeht. Und in diesem Art hilft ihnen dann das Geld.
Grundeinkommen für Bürger sind in einigen Ländern schon getestet worden. Unter dem Strich blieb aber in der Interpretation vieles zwiespältig. Was hat Kulturminister Patrick O'Donovan dazu gebracht, dieses Projekt auf den Weg zu bringen?
Ich glaube, ohne der Pandemie wäre das alles vielleicht nicht passiert. Damals war der Sektor zu und ganz viele Leute konnten nicht mehr im Kultursektor arbeiten. Dann war die Frage, was können wir jetzt tun, um den Sektor zu helfen, vor allem wenn es um die wirtschaftliche Erholung geht. Damals hatten wir eine andere Ministerin, das war Catherine Martin von den Grünen. Und was sie getan hat, ist, sie hat eine Gruppe Experten dann zusammengebracht und gefragt, okay, was können wir jetzt tun als Ministerium, um zu helfen? Und die Experten haben dann einen Report geschrieben und sie hatten dann ungefähr 10 Vorschläge für uns. Und die erste war dieses Grundeinkommen als Pilotbasis. Und 2022 haben sich die Leute dann dafür angemeldet. Wir haben überprüft, dass sie dann tatsächlich aktiv sind im Sektor. Und dann im Oktober 2022 haben wir angefangen, die Menschen zu bezahlen.
Das Go vom jetzigen Kulturminister, das fiel schwer.
Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schwer, weil das eben so neu ist und so revolutionär auf eine Weise. Und ich glaube, das ist immer der Fall. Wenn eine Idee so innovativ ist, dann ist es schwer, die Leute zu überzeugen. Aber das war der Minister sehr wichtig und ich glaube, er hat da relativ viel Politikkapital benutzt, um das durchzusetzen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, für die Menschen, die haben das auch schnell akzeptiert. Also wir hatten am Anfang erwartet, dass mehr Leute dann zu uns kommen, sich beschweren und sagen, das ist eine Geldverschwendung. Aber ich glaube, am Ende wissen die Leute doch, dass es schwer ist, in Kultur zu arbeiten. Und gleichzeitig benutzen wir so viel Kultur. Wir lesen alle, wir hören Musik, wir schauen Filme. Und ich glaube, für den Menschen hier ist es okay, dass es dieses Programm gibt. Und ich glaube, dass viele sich freuen, dass es diese Möglichkeit gibt für Künstler und Künstlerinnen.
Zurzeit geht es ja vielen Staaten finanziell nicht besonders gut. Wenn gespart werden muss, dann geht man eigentlich zuerst an die Kultur. Dieses Projekt in Irland kostet Geld und trotzdem, vielleicht können Sie uns noch mal mit Ihrem Blick aus Dublin sagen, wie wichtig ist denn Kultur, dass Geld jetzt nicht die große Rolle zu spielen scheint?
Ja, Kultur ist einfach so wichtig und ich glaube, in Irland versteht man das sofort. Irland ist auch besonders, weil es so viel Eigenes hat, was Kultur angeht. Und ich glaube, im Moment sieht man auch im Ausland viele irische Künstler und Künstlerinnen, die jetzt berühmt sind, wenn ich an die Literatur denke oder auch in Filme. Aber ja, man muss ja trotzdem immer wieder kämpfen. Und ich glaube, bei uns, das ist jetzt möglich, aber das war nicht einfach. Und wir haben so viel recherchiert und so viel geforscht, um zu zeigen, okay, das funktioniert und es lohnt sich auch aus der Perspektive des Staates. Und nur damit sind wir jetzt in der Lage zu sagen, okay, das muss jetzt weitergeführt werden. Wenn wir das alles nicht recherchiert hätten, dann wären wir vielleicht nicht in der Lage jetzt.
Also die Forschung haben auch bewiesen, die Sie geleitet haben, Kultur schafft einen Mehrwert, welcher Art auch immer.
Genau, genau das.
Nadja Feldkircher über Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler in Irland. Sie arbeitet für das irische Kulturministerium in Dublin und ich danke Ihnen sehr und wünsche den Künstlerinnen und Künstlern, die demnächst von diesem Grundeinkommen profitieren, besser arbeiten und leben können, alles Gute. Dankeschön.
Danke.
Lotta Wieten hat zum Beginn der neuen Woche die frischen Zeitungsfeuilletons für Sie. Ihre Kulturpresseschau stellt mal wieder unter Beweis, auch das Private ist politisch.
Wohl möglich ist das, was unsere Gereiztheit dieser Tage ganz gut erklärt, Anpassungsdruck. Der Filmemacher Werner Herzog erschien mir immer als ein Verweigerer der Erreichbarkeit, schreibt Donata Künzberg in der Taz. Einer, der nichts von einem Smartphone wissen wollte, jeglichem Anpassungsdruck standhielt, sich nun aber wohl doch ein Handy zugelegt hat. Dazu kam es, wie Künzberg zu berichten weiß, weil Herzog bei Dreharbeiten in Dublin nur mittels einer App sein Auto aus einem Parkhaus hatte auslösen können. Sein neues Gerät sei aber immer ausgeschaltet. Er habe es nur für Notfälle, wie den des gefangenen Autos, hatte Herzog später gegenüber Journalisten erklärt. Eine Entschuldigung, die ihm Taz-Autorin Künzberg natürlich nicht durchgehen lässt. Sie schreibt: Dass es vom Alltag gestressten Kleinkindeltern mit all ihren Organisationsaufgaben nicht gelingt, sich dem Zwang zum Mobiltelefon zu entziehen, okay. Aber wenn ein für seinen Eigensinn bekannter, auf Autonomie bedachter und über beträchtliche Mittel verfügender Werner Herzog nun auch daran scheitert, ist es Zeit für einen Großalarm. Das analoge Leben darf nicht sterben. Werner Herzog ist eingeknickt und leider, wie der Historiker Felix Ackermann in der Süddeutschen Zeitung beklagt, auch das Auswärtige Amt. Und zwar in Bezug auf die Förderung des Forums für historische Belarus-Forschung. Sie soll eingestellt werden. Für Ackermann, der an der Fernuni Hagen Public History lehrt, kommt dies einem Eingeständnis gleich, dass das Auswärtige Amt in Zukunft nicht mehr mit der staatlichen Eigenständigkeit von Belarus rechne. Andernfalls würde es die Belarus-Forschung des Forums genauso fördern wie den Austausch mit Historikern aus der Ukraine, der Tschechischen Republik, der Slowakei oder Polen. Interessant, auch für Laien, ist Ackermanns Text auch deshalb, weil er uns nicht nur daran erinnert, dass in Belarus derzeit noch immer mindestens 1.197 politische Gefangene einsitzen, sondern auch, weil er gleich zu Beginn seines Artikels einen erhellenden Blick wirft auf die allmonatlich von Machthaber Lukaschenko erneuerte Liste jener Publikationen, die in Belarus ab sofort verboten sind. Dazu gehört seit 2 Wochen auch das Bilderbuch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ein Werk, das, so Felix Ackermann, genüsslich die Lächerlichkeit großer Tiere vorführe. Wovor große Männer Angst haben, ist auch Thema in der Tageszeitung Die Welt. Allerdings schaut Hannes Stein in seinem Interview mit dem in Harvard lehrenden Psychologen Steven Pinker sehr viel gelassener aufs aktuelle Weltgeschehen. Frage Hannes Stein: Welche Rolle spielt gemeinsames Wissen bei der Verhütung oder beim Ausbruch von Kriegen? Antwort Steven Pinker: Historiker fanden heraus, dass es in Kriegen meistens nicht um Ressourcen, sondern um die Ehre geht. Putins Krieg gegen die Ukraine ist nur ein Beispiel dafür. Putin ging es nicht um Rohstoffe, sondern darum, die Schmach zu tilgen, die durch den Zerfall der Sowjetunion entstand. Wenn man weiß, dass es sich bei den meisten Kriegen um Wettbewerbe im Weitpissen handelt, kann man sie verhindern, indem man Gegnern erlaubt, ihr Gesicht zu wahren. Womit wir bei Diane Keaton wären: Die Schauspielerin und Stilikone, die mit Francis Ford Coppolas Der Pate ihren ersten internationalen Durchbruch hatte und für ihre Rolle in Woody Allens Der Stadtneurotiker einen Oscar gewann, ist am Samstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Sämtliche Tageszeitungen widmen der Frau, die das Unkonventionelle liebte und sich gerade nicht gern anpasste an die Vorstellungen anderer, ausführliche Nachrufe. In der Frankfurter Rundschau schreibt Daniel Kotenschulte: Die Souveränität, die Keaton ihrem Charakter verleiht, liegt im offen ausgespielten Umgang mit den eigenen Schwächen. Und auch wenn uns Diane Keaton dafür verachtet hätte, sie zum Vorbild zu nehmen, niemand sonst konnte vermeintliche Skandale in Triumphe verwandeln, niemand gab uns ein besseres Gefühl dafür, sich von vermeintlicher Peinlichkeit nicht unterkriegen zu lassen.
Die Kulturpresseschau von und mit Lotta Wieden in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.